Zwei Menschen, eine Beziehung, ein Studium, das alles verändert hat.
Und ein Mikro, das plötzlich alles festhält.
Willkommen bei Hätten wir es mal aufgezeichnet. Es begann mit Jova.
Der Podcast über Paragraphen, Perspektiven und Partnerschaft. Leute, da sind wir wieder. Wie immer ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge von Hätten wir es mal aufgezeichnet. Wir sind Kimberly
und Jon, die ehemaligen Jurastudierenden, die jetzt nicht nur Lebens-, sondern auch Podcast-Partner sind.
Yay, wir nehmen jetzt schon die zweite Folge innerhalb einer Woche auf. Man muss auch zugeben, dass das damit zu tun hat, dass wir etwas im Verzug sind, aber das passt schon. Und jetzt nehmen wir dafür schon die zweite Folge innerhalb einer Woche auf und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Vorlauf.
Genau. Vielleicht nochmal kurz zum Abholen, damit dann auch Leute, die vielleicht ein bisschen später eingestiegen sind, grob wissen, wo stehen wir momentan, was machen wir, wieso machen wir das überhaupt. Wir haben zusammen... Bitte?
Das ist gut, das ist gut, weil ja, ich hoffe zumindest, das ist ja das Ziel, dass auch immer wieder mehr Leute dazu schalten und reinhören.
Eben drum. Und deswegen vielleicht kurz zwei Worte zu dem, was wir sind, was wir machen, woher wir kommen. Wir haben zusammen Jura studiert in Leipzig, ich bin dann irgendwann nach München zum Arbeiten gegangen, Kim für eine Weile dann hinterher, bevor sie dann abgezischt ist, einmal über den Ozean in Richtung Boston, um dort ihren LLM zu machen. Ich mache parallel mein MBA im Fernstudium hier noch und deswegen sind wir eigentlich meistens gar nicht zusammen, also zusammen schon, aber nicht zusammen, örtlich.
Hoffe, das ist der neueste Stand, dass wir zusammen sind.
Ja, dachte ich, sag's nur. Wir haben gesagt, wir holen die Leute ab. Also, genau. Und deswegen, wenn wir den Podcast aufnehmen, müssen wir das dann ein bisschen Technik machen. Aber an sich, genau, klappt das, glaube ich, ganz gut. Was hier mit Neues auf der anderen Seite des Sees?
Sag doch mal. Ja, gar nicht so viel, außer dass ich heute eigentlich ziemlich gut gelaunt bin und auch aufgeregt, weil bei uns in den USA, wo ich ja jetzt gerade in Boston lebe und das natürlich auch mitnehme, morgen Thanksgiving ansteht. Und irgendwie bin ich aufgeregt und freue mich, weil das mein erstes Thanksgiving ist, was ich jetzt auch so zelebriere und feiere. Und für uns geht's dann morgen mit ein paar Freunden nach New York Upstate zu einer anderen Freundin. Und dort machen wir dann sozusagen nicht mit der Familie Thanksgiving, weil das ein bisschen schlecht geht gerade, aber sozusagen ein Friendsgiving. Und da freue ich mich schon ganz sehr drauf. Und ich habe auch, wir hatten sogar von der Uni auch ein offiziell organisiertes Thanksgiving-Dinner schon letzte Woche. Und die Amerikaner feiern das ja wirklich sehr groß. Von daher hoffe ich auch, dass dann der Verkehr morgen nicht allzu stockt und nicht einfach zu viel Stau auf den Straßen ist, aber das wird schon. Und ich habe auch gelernt, das wusste ich gar nicht, dass das Thanksgiving-Fest auch das Erntedankfest der Pilgerväter zurückgeht. Und als Lincoln Präsident war, hat er Thanksgiving auch überhaupt erst zum offiziellen nationalen Feiertag erklärt und gemacht. Und der Zweck, der dahinter steht, ist ein ganz einfacher und schöner, nämlich dass Familie, Gemeinschaft und Dankbarkeit gefeiert wird und auch der Start der Holiday Season, obwohl ich noch nicht so ganz an die Holidays ehrlicherweise denken kann, weil bei mir ja die Klausuren jetzt bevorstehen, aber ja, das steht bei mir.
Gab vorhin einen schicken Vortrag von Thanksgiving Dinner.
Ja, ich habe was gelernt, aber ich wollte es einfach teilen, weil manchmal gibt es so Feiertage und ich für meinen Teil kann sagen, was vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, dass man dann gar nicht genau weiß, was der Feiertag überhaupt bedeutet, beziehungsweise was die Geschichte dazu sagt.
Ja, wem sagst du das? Ich wohne momentan in Bayern, da feiern wir sowieso jeden Quatsch. Wenn immer nur alles mit was geht.
Das stimmt. Ja, was gibt es bei dir Neues?
Was gibt es bei mir Neues? Eigentlich tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel üppig Neues. Ich arbeite weiterhin vor mich hin, sag ich mal. Habe aber, glaube ich, so ein paar Möglichkeiten, links und rechts meine Ideen auch zu verwirklichen. Manches wird sicherlich auch nochmal jetzt in nächster Zeit ein bisschen umgekrempelt, umgeworfen.
Ich bin gespannt.
Ja, so, noch mache ich mir meine Gedanken dazu, aber Genau, bin jetzt dann demnächst auch mal wieder bei der Familie. Hallo sagen und dann ist es ja auch nicht mehr so lange, bis ich dann wieder die Reise zu dir antreten darf.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Yeah. Wie lange ist es jetzt noch? Nee, knapp 3 Wochen, oder? 2,5 Wochen und dann sehen wir uns wieder.
Ja, doch ziemlich genau. Ja, genau. Deswegen, da wird es dann auch Zeit, wenn wir dann
Es wird Zeit. Ja, anders. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit der Überleitung an. Was haben wir uns für heute überlegt? Heute dreht sich alles um Jura-Klischees, Vorurteile, Mythen über das Juristendasein. Und wir dachten, es wäre ganz lustig und unterhaltsam, mal ein bisschen über die Wahrheit zu berichten und mal aufzuklären, was ist gelogen und was stimmt aber auch vielleicht.
Ja. Kann unterhaltsam werden. Weil ich glaube, es existiert viel mehr auch Irrglaube, als man denkt. Aber am Ende des Tages muss es ja auch irgendwo herkommen. Jedes Klischee kommt irgendwo her. Das heißt, wir müssen das nur bedient haben.
Total. Ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wenn ihr die Einstiegsfolge gehört habt, ich glaube, dort hatten wir es erwähnt, dass die Idee des Podcasts ja uns, glaube ich, erstmalig auf irgendeiner langen Autofahrt aufgekommen ist. Und ich meine, dort habe ich, so wie ich bin, dann erstmal alles gleich aufgeschrieben und notiert. Und ich meine, wir hatten sogar schon die ersten Ideen für Folgen. Und ich glaube, Jura-Klischees war mit eines der ersten Ideen. Und ich finde es immer noch toll, weil ich es irgendwie lustig finde und auch unterhaltsam. Und wir dachten jetzt gerade, weil die Vorweihnachtszeit anbricht, gerade jetzt, weil die Folge ja erst in 2-3 Wochen wahrscheinlich online kommt, ist das ganz schön, sich zurückzulehnen und einfach mal ein bisschen zu lauschen, beziehungsweise auch in den Kommentaren mitzudiskutieren. Da seid ihr natürlich immer dazu eingeladen. Und ich glaube, es ist auch interessant, gerade für Nicht-Juristinnen, interessant für Außenstehende, damit die vielleicht auch endlich mal verstehen, was so in der Jura-Bubble abgeht. Das heißt, was stimmt, aber was ist vielleicht auch komplett anders?
Ja, ich glaube, der Blick von außen ist immer ein sehr spezieller und vor allen Dingen geprägt von, ich sage jetzt mal, gezeichneten und nicht gezeichneten Karikaturen, die man denn so vor Augen hat. Und der Richter im wehenden Umhang ist es sicherlich zu teilen noch, aber eben auch nicht nur. Nichtsdestotrotz gibt's da, glaube ich, vieles, was einfach kursiert.
Kursiert und was wahrscheinlich auch einfach dem Jurastudium oder dem System einfach grundlegend geschuldet ist, könnte ich mir
vorstellen. Ja, natürlich. Also es ist vieles studienimmanent, das stimmt sicherlich, aber am Ende des Tages, ich glaube, die Leute machen sich seit Tausenden von Jahren einfach Gedanken zu Rechtsgelehrten und Juristen, wie man sie sich denn vorstellen mag und will.
Die dann doch auf ihre Art und Weise etwas speziell sind. Wir werden sehen. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es so 50-50 wird. Also welche Mythen vielleicht stimmen und welche nicht. Weiß nicht, was denkst du?
Ich glaube, es stimmt mehr, als man denkt.
Ja?
Weil einfach wird vielleicht auch eine Abwandlung, aber doch, ich glaube, wir bedienen deutlich mehr, als man sich manchmal auch wünscht.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Wir haben insgesamt, ich habe jetzt gerade mal geschaut, uns um die 15 Klischees aufgeschrieben, die man so ja wahrscheinlich am meisten findet. Wie bitte?
Schaffen wir die?
Werden wir sehen. Wir gucken auf die Uhr. Kommt drauf an, wie lange wir uns an den einzelnen Klischees aufhalten und wie viel.
Da haben wir die erste Meinung, wir haben. Antwort. Kommt drauf an.
Ich weiß, ich hab's selbst gemerkt. Genau, aber wir schauen mal. Wir können es ja so machen, dass wir abwechselnd immer ein Klischee vorlesen oder reinwerfen und dann gibt jeder mal so ein bisschen seinen Senf dazu. Magst du anfangen?
Klar. Also es hält sich hartnäckig die Meinung, das Lernen in Jura beziehungsweise das Jurastudium an sich ja kein Sprint sei, sondern doch eben ein Marathon. Was sagst du? Ja, nein, vielleicht? So mittelmäßig? Also, Mittelstrecke? Oder doch Marathon?
Ich muss da tatsächlich das Klischee bedienen. Das ist für mich ein eindeutiges Ja. Auf jeden Fall. Jura ist ein absoluter Marathon und kein Sprint. Jura ist eines mit der längsten Studiengänge. Und gerade jetzt auch, was den Aufbau angeht, liegt das ganz einfach daran, dass, also man hat, glaube ich, weiß gar nicht, wie es in der Studienordnung jetzt geschrieben steht, aber ich glaube, es sind immer noch 9 oder 10 Pflichtsemester, beziehungsweise die Regelstudienzahlen beträgt 9 bis 10 Semester und normalerweise schreibt man dann nach 3 Semestern die Zwischenprüfung, die sich einfach aus unterschiedlichen Klausuren zusammensetzt. Dann hat man noch große Übungen, diverse Hausarbeiten und geht dann ja erstmal in die Examensvorbereitung, das Repetitorium, und schreibt dann irgendwann am Ende des Studiums sein Examen. Und es liegt einfach ganz einfach daran, dass erwartet wird, dass man von Semester 1 alles auf dem Schirm behält und all das Wissen von Semester 1 bis Semester 10, so lange wie man eben braucht, von all den Pflichtfächern dann auch im Examen abrufen kann. Und das Ganze ist kein Zuckerschlecken und absolut kein Sprint. Von daher würde ich sagen, eindeutig ein Marathon. Wie siehst du das?
Ich sag mal so, es gibt auch Künstler und Lebenskünstler, die können das im Sprint machen, indem man dann aber die Zwischenprüfung vergeigt und dann ist man nach 3 Semestern raus. Das geht auch. War ich kurz am Überlegen, habe dann mich doch anders entschieden.
Gut, wir reden ja hier vom erfolgreichen Abschluss des Studiums.
Ja, das ist richtig, ja, stimmt, da war was. Nein, aber ich geb dir recht. Also stimmt, das zieht sich doch alles immens und das hat mit Sprint nichts mehr zu tun. Da.
Ich würde auch gerne noch ergänzen. Also ich glaube, was das Ganze auch so lange macht oder wozu man dann doch neigt, dass man natürlich den Examenstermin auch größtenteils selbst beeinflussen und festlegen kann. Und bei Jura ist das immer so eine Sache. Man kann nie alles lernen. Es gibt immer noch mehr zu lernen. Man wird nie perfekt auf das Examen vorbereitet sein. Und das führt natürlich dazu, dass man das auch gerne selbst noch heraus.
Ja, das stimmt schon. Auch vor allen Dingen nachher, wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt einen Erstversuch, gehe einen Verbesserungsversuch, dann brauchst du einfach oder kannst es eben noch ewig rauszögern. Ich glaube, die einzigen, die dann im Nacken sitzen, sagen so das BAföG-Amt, das sagt also nach 10 Semestern so auch Kohle weg. Ansonsten machst du dir eben keine großen Gedanken vielleicht. Das ist auch die Schwierigkeit, was die Gesamtstruktur natürlich angeht. Du musst dir immer eine eigene Struktur geben eigentlich.
Ja.
Aber das ist vor allen Dingen dann nachher auch in Zeithorizont, was das Examen angeht, Katastrophe. Also da musst du schon wirklich.
Okay, also sind wir einer Meinung und können das Studium als Marathon abstempeln. Ich finde es auch gerade, weil du jetzt nochmal das Studiensystem an sich erwähnt hast und dass das viel Eigenorganisation bedarf, da kann ich nur zustimmen. Das Studiensystem ist einfach absurd kompliziert, was den Aufbau, die Organisation, die Noten, die Klausuren, Examina etc. angeht. Und ich finde es einfach immer wieder so lustig. Also gerade wenn man nicht aus einer Jurafamilie kommt, was auch gleich mal ein anderes Klischee entkräftigt, weil es herrscht ja auch das Klischee, dass die meisten Jurastudierenden aus Juristenfamilien kommen, was jetzt bei mir nicht der Fall ist. Und deshalb besteht bei mir die Schwierigkeit immer, dass ich jemanden, der eben nicht dieses System durchlaufen hat, das Studiensystem immer wieder aufs Neue versuche zu erklären, und so manchmal bin ich dabei.
Du hast aber auch einen bewundernswerten Langmut. Du fängst es ja, du schaffst es ja wirklich jedes Mal, es auch aufs Neue anzufangen.
Ich möchte doch auch, dass meine Familie und meine Freunde verstehen, was ich mache. Ja, und deshalb ist mir das so wichtig.
Ja, das weiß ich auch zu schätzen. Aber ich finde es trotzdem jedes Mal bewundernswert, wo ich da denke, also Jurastudium, 10 Semester.
Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich habe tatsächlich meinen Eltern dann, weil es mir irgendwann dann doch gereicht hat, und ich habe mir wirklich den Mund des Öfteren richtig fusselig geredet. Das sagt man ja so schön. Manchmal haben wir Deutschen aber auch merkwürdige Sprichwörter. Naja, anyway. Jedenfalls habe ich dann so ein schönes, ich weiß gar nicht, ob es A4 oder A3 Blatt war und hatte dann...
bloß aus einem Schaubild gemalt.
Ja, kein Schaubild, eher eine Tabelle mit den jeweiligen Semestern, wo ich gerade bin, was mir noch bevorsteht und wie lange, also in welchem Zeitraum sich sozusagen jeder Abschnitt befindet und was da gerade dann ansteht in dem Semester. Und dann habe ich die Überschrift gewählt, Jurastudium für Dummies, und dann habe ich das an den Kühlschrank gehangen.
Okay, mal neben der Vorverurteilung der elterlichen Intelligenz ist es schon sehr bemerkenswert viel.
Das will ich gar nicht sagen. Ich möchte einfach nur unterstreichen, dass dieses Studiensystem einfach ein Rätsel für sich ist.
Darüber haben wir gar nicht uns auseinandergesetzt. Das ist völlig richtig. Da bin ich völlig bei dir. Ich finde den Langenbuch trotzdem toll. Also.
Okay.
Ja, nee.
Reicht dann auch mit Klischee 1. Wir gehen zum nächsten weiter. Und zwar, sehr bekannt, dein Leben hängt von den Noten ab. Kein Prädikat und du wirst Taxifahrer.
Was sagen wir? In München hält sich das Gerücht noch hartnäckig.
Nimmst du?
Nein, es ist, war ein Kollege von mir erzählte mir das, dass das immer noch zumindest an der LMU stark nachgefragt ist. Aber nein, es wird dir gerne eingebläut am Anfang, wobei man ja auch sagen muss, immer eine Frage, wer erzählt dir das da? Wenn du einen Prof vor dir stehen hast, der dir das sagt, dann weißt du, okay, tendenziell wird da ein Prädikat hinterstehen.
Ja.
Also es ist doch ein bisschen schizophren, das Ganze, aber nicht
magst
das.
Magst du die Zuhörenden kurz nochmal mit der wundervollen Aufgabe abholen und die Notenskala, die juristische Notenskala, kurz und einfach erklären?
Du meinst das Abbild der Juristen, das Selbstverständnis der Juristen, dass wir nicht meinen, wir müssen 15 Punkte wie in der Schule haben, sondern dachten, wir schieben noch so eine extra Schiene dazwischen und wir brauchen die 3 Punkte mehr noch, weil befriedigend nicht gut genug ist, drum und voll befriedigend. Ja, klar.
Aber da kommen wir ja auch gar nicht hin. Also wir legen jetzt immer nur fest, eine Punktzahl, die faktisch nicht erreichbar ist.
Das ist richtig. Also grundsätzlich haben wir 0 bis 18 Punkte, wobei 18 hat Gott, 17 hat Mutter Teresa, 16 hat Pontius Pilatus und danach wird es dann so langsam Stück für Stück irgendwie erreichbar. Wobei dann kommen noch Professor und Studiendekan für 15 und 14 und ab 13 kann man dann zumindest mal einen Studenten in Ausnahmefällen erhaschen, der dann da irgendwie wohl was ganz Taugliches aufs Blatt geschmiert hat. Dann gibt's wohl auch noch Lieblinge, die dann 13 kriegen, aber mal nüchtern betrachtet ist alles, was über 7 ist, kann man schon mal sagen, einsame Spitze. Und das heißt, der Großteil spielt sich irgendwo zwischen 7 und 4 ab, wenn man in einem bestehenden Bereich arbeitet. Gibt ja auch genügend Kollegen, da darf ich mich auch durchaus einschließen, die Tote arbeiten. Und insoweit ist das alles ein bisschen, ja.
Genau, also gestaltet. 4 Punkte, mit 4 Punkten hat man bestanden.
Hast du zumindest das losgezogen, genau.
Genau, 4 gewinnt, so schön wie man sagt. Und 9 Punkte ist sozusagen die magische Grenze. Und das bezeichnet man dann gerne als Prädikat. Und vielleicht, genau, um nochmal auch meinen Senf dazu zu geben. Ich würde sagen, Noten spielen im Jurastudium natürlich eine sehr große Rolle. Ansonsten würden wir uns alle auch nicht so einen Druck machen. Aber trotzdem sind Noten nicht alles. Und weiß Gott nicht, wenn man nicht das Prädikat hat, muss man nicht sein Leben lang Taxi fahren, ohne jetzt den Beruf da irgendwie abwerten zu wollen. Aber es hängt natürlich absolut von dem Beruf ab und es gibt einfach noch Bereiche, wenn man jetzt in die Großkanzleien, mittelständischen Kanzleien, großen Unternehmen oder auch in die Justiz schaut, dort gibt es einfach immer noch sehr strikte Notengrenzen, obwohl sich auch eher jetzt mittlerweile eine Tendenz, würde ich behaupten, das, was ich jetzt von meinem Standpunkt aus weiß, auch eine Tendenz erkennen lässt, dass die Notengrenzen immer mehr aufgeweicht werden, was für uns gut ist. Richtig?
Sicherlich richtig, ja. Wobei ich glaube, man muss da auch die Grenzen sehen, wie weit das Selbstverständnis der Juristen das mitträgt. Denn am Ende des Tages ist es in vielen Punkten ja auch eine Selbstverwaltung, ein Selbsterhaltungstrieb. Das heißt, würden sie jetzt da die Noten komplett aufweichen, würden sie quasi ihr eigenes Selbstverständnis runterschrauben. Deswegen, aber ja, ich gebe dir recht, gerade im öffentlichen Dienst guckt man da mittlerweile anders drauf. Einfach auch aus Nachwuchskräftemangel. Und das ist natürlich schon sehr dankbar, dass man da eben auch Kandidaten unterhalb der 9 Punkte vielleicht die Toren öffnet. Muss ja nicht auf 4 runter, das muss ja gar nicht, sondern eben dann vielleicht aber zumindest ein bisschen weichere Grenzen hat. Das stimmt schon. Ja, genau, das wäre so das zum Thema Noten. Und nicht ganz unabhängig davon, glaube ich, wenn man denn diese magische Schwelle von 9 Punkten überschreiten möchte, wenn man denn das Ziel hat und die Ambition, dann heißt es im Zweifel auch, möglichst viel Zeit verbringen mit dem Thema Lernen. Und das wiederum hat durchaus mögliche Auswirkungen aufs Sozialleben. Das heißt, wenn du in Jura, in dieser Jura-Bubble lebst, wenn du das Studium lebst, dann ist das soziale Leben nur noch Mythos. Ist es?
Ja,
schön. Ich kann das wenig beurteilen.
Da kriege ich Gänsehaut. Ja, also tatsächlich, das ist...
Weil meine Geschichte dazu so berührend war, ne?
Ja, total. Nur deshalb. Ja, aber ich würde schon sagen, dass das auch ein Klischee ist, was einfach viele Professoren am Anfang des Studiums zu gerne droppen, um einem auch so ein bisschen vielleicht Angst zu machen und wach zu rütteln. Und natürlich ist das Jurastudium bekannt, dass es herausfordernd ist, kräftezehrend. Das ist, wie gesagt, haben wir weiter oben jetzt gerade am Anfang gerade diskutiert, ein Marathon darstellt. Aber ganz ehrlich, nein, man muss nicht jeden Tag 12 Stunden lernen. Und wenn man es realistisch sieht, natürlich gerade in der Examensvorbereitung hat man sicherlich etwas weniger Zeit und kann sich vielleicht oder vielleicht doch, je nachdem, wie man sich eben organisiert. Aber ich habe es jetzt vielleicht nicht geschafft, mich jeden Tag mit Freunden zu treffen. Aber das, was ich eigentlich euch mitgeben möchte, ist, dass man seine Freundschaften auf keinen Fall aufgeben muss. Was ich, glaube ich, an diesem Klischee problematisch finde, ich habe das Gefühl, dass viele dieses Klischee auch bedienen wollen, dass sie dem nacheifern. Okay, Jura bedeutet den ganzen Tag lernen und ich habe keine Zeit mehr für...
Da möchte ich einhaken. Die meisten glauben, Jura bedeutet, den ganzen Tag in der Bib zu sein. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Das stimmt.
Will ich nur bemerken.
Das stimmt. Worauf möchtest du denn da hinaus? Weil das musst du ja...
Ich kenne das. Also nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag da saß, aber nein, also ganz schlimm war es nicht. Aber es gibt ja genügend Kandidaten, die dann da auch sich morgens um 8 hinsetzen, abends um 8 gehen, unglaublich geschäftig tun und dann am Ende des Tages aber nichts geschafft haben. Gab die Fragen bei mir auch, so ist es nicht. Aber das hat eben mit Jura lernen ja nichts zu tun.
Ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, auch ein Klischee, was dann doch stimmt, dass viele auch einfach wirklich nur... unabhängig, wie effektiv sie jetzt überhaupt gelernt haben, dann doch ihre Lernzeiten gerne an dem festmachen, wie lange sie sich dann jetzt in der Bibliothek aufgehalten haben täglich.
Exakt.
Aber gut, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich denke mir einfach, vielleicht nehmen das viele auch als Ausrede, dass sie eben dieses Klischee bedienen wollen, irgendwie, weil sie dann eben keine Zeit mehr haben für andere Sachen, für ihre Freundschaften, sozial leben. Aber ich denke mir immer, wenn du dazu möchtest, dann kriegst du das auch organisiert. Und ich glaube, das soziale Leben ist auch ein großer Part, den du brauchst, wo du deinen Fokus drauflegen solltest, um überhaupt diesen Marathon auch durchzuhalten. Meine Meinung. Ja,
nee, absolut. Bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das Vereinsamungsrisiko inzwischen von Roten Ziegelstein ist, glaube ich, relativ groß, wenn du dann da nicht auch gescheite Abwechslung schaffst, wenn es denn nur am Abend ist. Aber das wäre dann schon schön. Das stimmt.
Wichtig, Leute. Bitte vernachlässigt nicht eure Freundschaften. Ganz wichtig. Kleiner Appell. Okay.
Kannst du nicht sollen.
Danke. Gehen wir weiter. Ich schiel gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir brauchen natürlich wieder länger als gedacht, aber nicht so schlimm. Vielleicht kommt die Folge ja so gut an und wir machen einfach ein Part 2 draus. Was hältst du davon? Aber ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Okay. Ich stelle ein neues Klischee in den Raum und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Das habe ich im Internet gelesen. Und zwar, es gibt zwei Arten von Jurastudenten. Diejenigen, die Gerechtigkeit suchen und diejenigen, die auf die Karriere schielen. Was hältst du davon?
Kann man das nicht miteinander vereinen?
Kommt drauf an.
Ja, also entweder wirst du Sozialrechtsanwalt in Luckenwalde oder Gesellschaftsrecht in München oder wie. Na, also das ist ja das schon, ja.
Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen.
Es geht um so idealistische und ideelle.
Ja, und das, genau, und es bezieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf den, auf die Motivation dahinter, warum du so.
Nein, das war richtig, ja, das ist, also hab ich mir gedacht. Also, ja,
ich erkläre es nochmal, weil ich das gerne mache, für Dummies.
Ich weiß. Guck dann einfach ein bisschen doof in die Kamera und dann hat man auch, dem muss man was erklären. Nee, finde ich, ist es ja richtig. Also, ich denke schon, dass es Unterschiede in der Motivation gibt. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Im Zweifel ist es immer, ich wusste so nicht, was ich sonst machen soll. Mal abgesehen von den Kandidaten, wo man sich im Nachhinein auch denkt, also wenn man gar nicht weiß, was man machen soll.
Warum macht man nicht Jura? Das verstehe ich auch nicht.
Da gehe ich in einen Archäologiekurs und versuche irgendwie die alte Steine freizukratzen. Das ist ja tausendmal interessanter, als wenn.
Das vielleicht nicht, aber ich dachte immer eher, dass man dann eher BWL macht.
Ja, aber selbst da hast du irgendwelche Wirtschaftstheorien und dann musst du da irgendwas von Friedman lernen, wovon du im
Unterricht
schon keinen Bock drauf hattest.
Wenigstens ist es irgendwie absehbarer und ein Bachelor-Durchgang und nicht zwei Staatsexamina.
Du kannst auch noch im ersten aufhören, aber es sind trotzdem 2 Jahre länger als bis Bachelor-Ding. Ja, ist richtig. Also, aber das habe ich noch nie verstanden, wo da denn der Sinn sein soll. Es ist genauso, als wenn ich mich plötzlich entscheide, ich werde jetzt Herzchirurg, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Also ich bitte dich. Das ist ja lächerlich. Egal, zum Thema. Ich glaube, es ist schon nicht so ganz verkehrt, aber so ganz trifft es dann doch den Kern nicht. Ja, gibt sicherlich auch ideelle Juristen, die sagen, ich strebe nach Gerechtigkeit, ich möchte den Guten helfen und den Bösen was Schlechtes oder sowas ähnliches. Und dann gibt es die anderen auch, die von Anfang an sagen, ja, komm, lass mal Geld verdienen. Wobei ich auch da glaube, es gibt wesentlich effektivere Wege als nun das Jurastudium plus Referendariat plus was weiß ich. Aber so, deswegen so ganz verkehrt ist es sicherlich nicht. Die Herangehensweise kann ich schon ein Stück weit dann.
Ich denke auch, wenn man es jetzt groß pauschalisieren wollen würde, kann man das sicherlich so machen, aber trotzdem gibt es, glaube ich, einfach noch ein ganz breites und größeres Spektrum an Motivationsgründen, die einem jetzt ins Jurastudium getrieben haben.
Ja.
Aber ich glaube, vielleicht zielt es auch so ein bisschen einfach darauf ab, ob jetzt viele einfach auch das Jurastudium wählen, weil es Sicherheit im Hinblick auf viele Karriereperspektiven, was ja doch der Fall ist, gibt und weil einfach auch größere Gehälter rufen können. Oder vielleicht auch, wenn jemand sagt, okay, er möchte eher in die Politik, möchte eher moralisch etwas bewegen oder möchte vielleicht
ja,
auch... Ja, richtig. Vielleicht aber auch nicht. Ich meine, ich gehe vielleicht immer noch etwas idealistischer daran. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass viele vielleicht dann auch Richter, Richterin anstreben. Und da ist es ja dann doch so, dass man dort vielleicht im Kleinen, indem man den Staat vertritt in der Position, Gerechtigkeit sucht und vielleicht sich deshalb dafür entscheidet. Und ich glaube schon, dass auch viele deshalb ins Jurastudium gehen. Und da würde ich mich auch einschließen.
Das wäre jetzt meine Frage. Wo würdest du dich einordnen?
Vielleicht jetzt nicht, also bisher, ich habe jetzt das Referendariat noch vor mir, aber bisher steht jetzt die Justiz nicht auf meinem Plan. Aber trotzdem finde ich es ganz schön, wenn du irgendwie die Vorstellung verwirklichst, dass du einfach in dem kleinen Bereich, in dem du das Recht anwendest, für dich sozusagen Gerechtigkeit schaffen kannst. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber von daher, ich würde mich sicherlich auch in der Mitte einordnen.
Ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube schon, dass man gerade dieses Gerechtigkeitsempfinden nicht kleinreden darf. Ich glaube, es gibt mehr Leute, als man denkt, die dann über den Weg dahin kommen.
Obwohl ja auch immer recht, wie sagt man so schön, Gesundheit. Hat man jetzt nicht gehört, aber ich habe es gesehen. obwohl ja auch immer Recht haben und Gerechtigkeit zwei verschiedene Schuhe sind.
Und Recht haben und Recht bekommen sind leider auch zwei verschiedene
Schuhe. Ja, total.
Aber ja, nein.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, es stimmt ja beides am Ende des Tages. Aber nein, ich sehe den Punkt. Also, ja, bei mir, ich weiß nicht, ich dachte, naja, gut, das ist so keine ganz schlechte Grundlage. Es war jetzt sicherlich nicht die Leidenschaft, mit dem ich da eingestiegen bin. Aber da so ganz schlecht fährt man damit ja nicht. Und klugscheißen.
Nein, auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch natürlich nicht schlecht, das ist ein Beruf zu wählen und einen Studiengang, wo man einfach gute Karriereperspektiven hat. Also das war ja für mich auch ein entscheidender Punkt zu starten. Und das sollte man auch nicht kleinreden.
Nee, absolut. Deswegen bin ich völlig bei dir.
Ja, so. Möchtest du mit dem nächsten Klischeewort fahren?
Will ich das? Weiß ich nicht, weil ich habe die leichte Befürchtung, ich trigger da bei dir einen Gedankengang, der in etwa 42 Minuten wieder endet.
Aber Leute, die ich das hören.
Mit Sicherheit lauschen zuhören deiner zarten Stimme. Deswegen, warum tust du dir das Jurastudium denn an? Das ist ja wohl trocken wie Staub.
Oh, ja.
Ich lehne mich zurück. Ich höre zu.
Könnte
dann hören wir uns am Ende der Folge wieder.
Gut, so schlimm jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht, das ist einfach dieses Klischee, triggert mich einfach und macht mich auch so ein bisschen wütend. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Vielleicht kommt es einfach daher. Ich weiß nicht, ob du da relaten kannst, aber gerade jetzt so auf Familienfeiern oder generell, wenn du dich gegenüber neuen Leuten vorstellst, dich dann zu fragen, was machst du? Hast du eine Ausbildung gemacht, studiert? Was studierst du? Und dann sagst du, ja, ich mache Jura. Und von vielen kommt dann eben dieser Kommentar.
Aber witzigerweise nur, während du Jura studierst. Danach, wenn du sagst, du bist Jurist, dann hat sich das Thema erledigt. Entweder sie verabscheuen dich dann komplett oder es ist Einfallstor für alles Weitere.
Aber ja, kann ich noch nicht sagen jetzt, weil so lange sind wir noch nicht durch und auf so vielen Familienfeiern war ich jetzt danach ehrlicherweise noch nicht. Nein, aber mir geht es einfach nur darum, dass viele, die überhaupt gar keine Berührung mit dieser Wissenschaft, mit Jura haben, dann den Kommentar ablassen, oh Gott, ja, das ist ja total trocken, das könnte ich überhaupt nicht. Und dann frage ich mich immer so, Mensch, wisst ihr eigentlich, was sich hinter der Rechtswissenschaft verbirgt? Also, dass es einfach eine Wissenschaft ist, die super viele Bereiche miteinander vereint, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Und für mich bedeutet Jura, das habe ich vielleicht auch am Anfang nicht gewusst, aber jetzt nach dem Studium weiß ich es. Und auch das war ja das, was mich dann während des Studiums gehalten hat, diesen Weg weiterzugehen, dass wir uns tagtäglich mit Sachverhalten aus dem echten Leben tatsächlich beschäftigen und uns einfach grundsätzlichen gesellschaftlichen Fragestellungen widmen. Und das finde ich schon sinnstiftend. Warte, ich bin noch nicht fertig.
Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich reingrätschen, weil ich dachte, sonst komme ich gar nicht zu Wort.
Was möchtest du denn reingrätschen?
Auch wenn es auf Widerstand stoßen mag. Nein, aber das wäre eine, das ist aber damit einhergehend mit einer Grundsatzfrage verbunden. Wenn du sagst, okay, wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Themen und mit Verbindung von Recht und Gesellschaft und Politik und was auch alles dazugehört, dann ist ja die Frage, ist die Rechtswissenschaft als Wissenschaft berechtigt, so zu existieren? Denn am Ende des Tages, muss man ja auch festhalten, ist das, ich weiß, das können jetzt unsere Zuschauer und Zuhörer nicht sehen, aber ich sehe den Blick, weil ich dann eine Grundsatzdiskussion gerne lostreten würde, die aber in diese Folge zeitlich leider gar nicht reinpasst, weswegen wir sie auf ein nächstes Mal verschieben werden. Aber ich möchte es dennoch einheimstellen, dass das ja grundsätzlich eine Überlegung wert wäre, darüber mal nachzudenken, ob die Berechtigung als Wissenschaft an sich überhaupt gerechtfertigt ist. Das war's.
Aber darum geht es ja jetzt überhaupt gar nicht.
Nee,
es geht ja jetzt eher darum, ob das juristische Handwerk, das, was wir sozusagen tagtäglich machen als Rechtsanwender, Rechtsanwenderin und auch als Studierende innerhalb des Studiums, ob das trocken ist. Und das sehe ich einfach nicht so.
Nee, das ist ja auch okay. Aber du hast ein bisschen ausgeholt und ich dachte, ich spann den Bogen ein bisschen weiter. Ich sehe, das ist für die Folge vielleicht nicht
gerade. Verschieben wir, machen wir legale.
Ja, zurück zum Thema.
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht siehst du es ja auch anders, aber ich finde grundsätzlich,
Du hast mich in anderthalb Jahren Examensvorbereitung erlebt. Nein, ich.
Ist alles andere als trocken, weil ich meine, wir werden grundsätzlich ja in drei Rechtsgebieten ausgebildet: Strafrecht, Zivilrecht, öffentliches Recht. Und ich finde einfach, in jedem Rechtsgebiet wird man, also gerade die Examensklausuren beruhen ja meistens auf echten Sachverhalten, die tatsächlich so geschehen sind und basieren dann meistens auf irgendwelchen Urteilen des BGHs. Und das ist ja dann doch sehr plastisch, meines Erachtens.
Ja, nein, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Nun muss man aber dazu sagen, glaube ich, sich diesen Stoff anzueignen, die Urteile zu lesen, die irgendwo teilweise zwischen 30 und 80 und 100 Seiten lang sind, das kann ja durchaus ermüden. Also ich weiß ja die Detailtreue des BGH durchaus zu schätzen, so ist es nicht, aber in manchen Punkten dann für viele dann auch ein bisschen
langwierig. Okay, den Punkt verstehe ich, weil es ist tatsächlich so, also das ist tatsächlich etwas, was stimmt, wir lesen unglaublich viel, wir schreiben viel, wir müssen natürlich viel argumentieren vorher, viele Gedanken sich machen, das ist wahrscheinlich einfach der Geisteswissenschaft immanent, aber an sich sage ich jetzt mal, wenn man die Thematiken betrachtet und die Studieninhalte, finde ich, ist das Jurastudium alles andere als trocken.
Ja, da bin ich bei dir. Also gerade was die Lebenssachverhalte angeht, du hast gesagt, vielleicht macht das Sinn, wenn man da einfach für jedes unser Gebiet mal kurz nochmal einfach so ein Beispiel reinwirft, damit die Leute eine Ahnung haben, worum es geht, womit was für Themen man sich eben auch beschäftigt, wo man im Alltag einfach nur drüber nachdenkt und das vielleicht einfach im Studium ein bisschen unterfüttert.
Das heißt, du möchtest jetzt doch mir Recht geben und sozusagen ein Beispiel.
Ich möchte den virtuellen, wenn auch nur virtuellen Stress mir im Nachhinein ersparen. Es ist ja auch nicht völlig falsch. Deswegen sage ich ja, das ist ja alles richtig, was du sagst. Mit der Einschränkung halt.
Also eher, okay, können wir uns darauf einigen, die Art und Weise ist vielleicht manchmal nicht wirklich abwechslungsreich, wie wir sozusagen die aber nicht trockenen und spannenden Inhalte lösen. Da muss man sozusagen differenzieren.
Ja. Ja. Okay. Ja, okay.
Okay, also ich hab ein Beispiel aus dem Strafrecht. Gut, Strafrecht ist wahrscheinlich auch mit das Spannendste, beziehungsweise was einem vielleicht im ersten Semester, so kenne ich es von den meisten, einfach am meisten abholt, weil es irgendwie am plastischsten ist. Aber genau, also pass auf, stell dir vor, du gehst nachts nach Hause und wirst von jemandem angegriffen. Und du schlägst zurück oder schlägst als erstes zu, um dich zu verteidigen. Und dann ist die Frage, war das Notwehr? Hättest du hattest du überreagiert oder wo liegen die Grenzen? Und das ist zum Beispiel dann eine Aufgabe von uns, im Strafrecht zu analysieren, wie viel Gewalt und wann man Gewalt anwenden darf. Und ja, auch wie sich Fragen in Bezug auf Schuld und Vorsatz, Fragen von Schuld und Vorsatz zu widmen. Also.
Ja. Und vor allen Dingen, wo dann das Recht der Straße vielleicht auch aufhört und das Recht des Gesetzes dann auch mal anfängt. Am Ende, viele mögen da glauben, so, der hat mich angegriffen, also kann ich ihm auch einfach eine reinhauen. Das ist halt ja nicht immer so. Deswegen bin ich völlig bei dir.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel, es soll ja einfach nur darstellen und so ein bisschen den Zuhörern, die vielleicht jetzt auch eben nicht Jura studiert haben, zeigen, mit welchen Sachverhalten wir uns zum Beispiel auseinandersetzen. Hast du ein Beispiel aus dem Zivilrecht? Ich denke irgendwie, am plastischsten sind immer irgendwie Beispiele aus dem Mietrecht, aber...
Ja, klar. Also neue Wohnung wird bezogen und das Bad meinetwegen ist komplett verschimmelt oder Fliesen sind zerstört an der Wand oder was auch immer. Und die Frage, naja gut, was macht man? Habe ich da jetzt irgendwie ein Recht auf ein heiles Bad oder eben auch nicht? So muss ich das so hinnehmen, wie es kommt. Oder wahrscheinlich noch ein bisschen handlicher für unsere, sagen wir so, was ist denn jetzt mittlerweile Gen Z oder keine Ahnung, also irgendwas neuere Generation, sag ich mal, die dann wieder ein neues Smartphone kaufen und das geht dann eben kaputt und möglicherweise aber gar nicht eigenes Verschulden, sondern wirklich geht plötzlich einfach aus. Und dann die Frage, naja gut, an wen muss ich mich wenden und was habe ich denn zu erwarten an möglicherweise ja, Kompensation? Was ging da?
Ja, ich glaube, es ist einfach, also ich finde es einfach auch super hilfreich und spannend dann manchmal in eigenen Situationen, weil man einfach so viel, sage ich jetzt mal, ist vielleicht ein bisschen cheesy, aber fürs Leben dazulernt. Das finde ich irgendwie ganz, ganz cool und sympathisch. Und öffentliches Recht, weiß ich nicht, ob da sich viele überhaupt was drunter vorstellen können, aber oft geht es eben um die Abwägung von Grundrechten oder jetzt auch das Verfassungsrecht. Aber ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, wäre zum Beispiel, wenn jetzt die Stadt, also der Staat, sich entscheidet, öffentliche Zonen, zum Beispiel Supermärkte, auf einmal zu überwachen, zu filmen, 24/7 oder auch Kameras an Schulen installiert und dann ist eben die Frage, okay, wie viel Überwachung von Seiten des Staates ist überhaupt okay, ist zugelassen, bis unsere Bürgerrechte verletzt werden. Das heißt, dort spielt jetzt auch ganz viel die Rolle zwischen Freiheit versus Sicherheit und man wägt eben dann die gegenüberstehenden beeinträchtigten Rechte miteinander ab und das entscheidet dann am Ende die Juristerei und das ist nichts anderes, als wir dann tagtäglich machen oder worüber wir dann tolle Klausuren lösen dürfen.
Ja, nee, also das ist tatsächlich so ein Punkt öffentliches Recht, was eben auch, was man nicht unterschätzen darf, gerade auch im Unternehmenskontext, was denn eben an öffentlichen rechtlichen Pflichten vorhanden ist und vor allem, was auch an Einschränkungen vorhanden ist. Ganz plastisches Beispiel, ehemaliger Arbeitgeber, wir wollten eine PV-Anlage auf dem Dach in der Münchner Innenstadt bauen. So, und jetzt gucken wir, gehen wir mit der Drohne hoch und wollen die Aufnahmen des Daches haben. Dürfen wir ja oder nein? Nein, dürfen wir eigentlich nicht, weil es eben diese Drohnenverbotszone gibt für Flugkörper. Also
es ist eben alles mittlerweile geregelt und es macht schon Sinn und ist dann cool, wenn man vielleicht auch die Regelungen, natürlich, weil man nicht alles im Studium abdeckt und lernt, das geht natürlich gar nicht, aber wir kriegen eben das juristische Handwerk an die Hand und erlernt und das Ziel ist dann zumindestens, dass wir sozusagen auch mit unbekannten Regelungen, Normen umgehen können und dann das Recht anwenden können.
Ja, ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Weiß grob, was du liest und wenn du auch noch ein gewisses Grundverständnis da mitbringst, dann hast du schon mal vielen Leuten einen Schritt voraus und vor allen Dingen auch öffentlichen Hoheitsträgern im Zweifel, die dann versuchen, was zu erzählen, was vielleicht gar nicht stimmt.
Ja, genau, vielleicht noch abrunden, um vielleicht auch noch ein Argument zu finden, dass das Jurastudium nicht trocken ist, auch wenn das natürlich jetzt eher das Referendariat betrifft, aber in der normalen juristischen Ausbildung ist es ja so, dass man zwei Examina absolvieren muss, um dann sozusagen jeden juristischen Beruf ausüben zu können und die Berufung zum Richteramt erlangt. Und auch während des Referendariats, man durchläuft so viele Stationen, man kann Verhandlungen führen, Schriftsätze schreiben, im besten Fall Mandatsgespräche führen oder auch ganz abwechslungsreiche Stationen absolvieren, zum Beispiel im Ausland bei einer Botschaft zu arbeiten und dort mal reinzuschnuppern. Also ja, will nur sagen, ich bleibe einfach bei meiner Meinung. Für mich ist es nicht trocken und deshalb habe ich auch studiert, aber ich verstehe auch den Punkt, dass das ganze Lesen und Klausuren schreiben schon manchmal nervig und trocken sein kann.
Ich glaube vor allen Dingen nervig, weil ich deswegen trocken, ja, kann man sich drüber streiten, aber es gibt eben Momente, da ist man einfach genervt davon. Das ist dann auch, glaube ich, in Ordnung.
Okay, so, jetzt gehen wir weiter zum nächsten, sonst können wir da noch ewig diskutieren. Okay, pass auf. Juristinnen sprechen nur noch Latein oder in Paragraphenkürzeln. Normale Menschen verstehen kein Wort mehr. Ist das wahr?
Kommt drauf an. Ich glaube schon, dass das klassische Juristendeutsch, was aber, muss man auch sagen, im Wesentlichen in der Schreibsprache sich wiederfindet, verwirrend für viele ist. Einfach weil es ein bisschen hochgestochen klingt, Bandwurmsätze, wo jedem Deutschlehrer das graust, und wo viele dann einfach so nach dem dritten Halbsatz und vierten eingeschobenen Nebensatz noch wirklich aussteigen. Das glaube ich schon, dass das schwierig ist für, sagen wir mal, Nicht-Juristen da so ein bisschen da am Ball zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz, das finde ich, macht auch einen guten Juristen aus, wenn er die Sachen, die normalerweise verschwurbelt irgendwo stehen,
ja,
plastisch darstellen kann mit Verstand,
ja,
und auch Korrektheit, aber so, dass es eben Mandanten und normale Leute auch verstehen können.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, bei dem Punkt kommt es tatsächlich auf den Adressaten an, also sozusagen für wen analysierst du und wendest das Recht, die Gesetze gerade an, weil ich glaube, wir kommen einfach ganz einfach von dem Punkt her, dass natürlich die juristischen Texte auch kompliziert geschrieben sind. Das heißt, um sozusagen mit diesen umgehen zu können und die ganze Rechtswissenschaft zu studieren, müssen wir natürlich die Begriffe auch irgendwo verstehen und wiederum anwenden. Und ich glaube, das eine bedingt so das andere. Aber ich glaube, wenn es jetzt darauf ankommt, gegenüber potenziellen Mandantinnen oder den Bürger, Bürgerinnen einen Rechtstext plastisch zu erklären, dann ist es meiner Meinung eigentlich gerade erstrebenswert, wie du schon sagst, einfache Worte zu wählen. Weil wenn man es mal runterbricht, die Texte an sich, die man in unseren roten Ziegeln findet, sind ja eigentlich ursprünglich mal für die Gesellschaft, für die Bürger und Bürgerinnen gedacht. Von daher macht es eigentlich nur Sinn, dass diese die auch verstehen. Aber in der Realität ist es eben anders und wir agieren dann doch eher als Übersetzer, richtig?
Das ist völlig richtig. Und nun spinnen wir das Thema ein bisschen weiter noch. Wie kann es sein, dass wir Gesetze, die für Bürger gemacht sind, die nicht Juristen sind, Kommentare brauchen, um sie zu erklären, die aber auch kein Mensch versteht, sondern auch wiederum nur Juristen sie wirklich sinnvoll lesen können?
Ja.
Und da ist ja dann doch die Frage, wo ist das schiefgelaufen in diesem System? Also irgendwo ist es ja auf der Strecke geblieben von wegen Gesetz fürs Volk. Aber das soll gar nicht aussagen. Das ist aber wirklich nur die Frage, wenn Juristen tagtäglich sich den ganzen Quatsch angucken im Gesetz, im Kommentar.
Übernimmst du das ja irgendwo auch? Also du möchtest ja dann auch, wenn du wiederum mit Gelehrten in dem Bereich sprichst, dann möchtest du ja dich auf diese Begriffe bzw. Themen auch beziehen und dann nutzt du natürlich auch die Begriffe, die das Gesetz benutzt. Weißt du, was ich meine?
Ja, nee, absolut. Wobei ich auch da finde, wir können es uns selbst unter Juristen auch manchmal vereinfachen, indem wir es dann einfach wirklich mal auf praktischer Ebene diskutieren und nicht eben immer nur auf, wir müssen das Ganze aus dem Gesetz ziehen. Also schon darauf basierend, aber eben vielleicht nicht wortwahltechnisch. Ich glaube, das würde manchmal zum Verständnis helfen, auch untereinander. Aber nichtsdestotrotz, ja, gebe ich dir natürlich recht, dass wir da das zwangsläufig irgendwie aufgreifen, was wir das gesamte Studium und das Referendariat über vielleicht mitbekommen haben.
Ja, total. Also. Und auch was jetzt die lateinischen Begriffe angeht, notwendig würde ich jetzt sagen, sind sie nicht. Ich glaube, viele sind einfach auch historisch bedingt immer noch im Studium einfach verankert.
Und das sind sie sicherlich. Wobei ich, da möchte ich eine kleine kurze Anekdote einschieben. Mein Vater,
Bühne frei.
Ja, so. Vater sitzt vor Gericht in, ich meine, einer seiner ersten. Bitte?
Ich glaube, ich kenne die Geschichte.
So, ja. Sitzt vor Gericht, relativ frisch gebackener Jurist, schon ein paar Jahre her. Und dann gegenüber stehender Anwalt ist auch, oder er war schon länger fertig und der gegenüber Anwalt ist relativ frisch gebacken. Und dann kommt der Richter, wohl so ein alter Haudegen, kommt rein und meint, er müsse dann den gegnerischen Anwalt komplett vorführen, indem er ihn lateinische Rechtssätze abfragt. In der Verhandlung. Also ich meine, wo sind wir denn? Und macht am Ende noch irgendwie den Ausgang des Verfahrens davon abhängig. Ja. Also deswegen, das mag man vielleicht schräg finden und das ist auch schräg sicherlich, aber am Ende des Tages
ändert es ja nichts am Recht, wie du sozusagen es bezeichnest. Also klar, wir sind irgendwo, ich meine, bei uns kommt es ja in der Wissenschaft schon sehr arg darauf an, wie wir natürlich die Worte wählen, das möchte ich gar nicht sagen, aber ob du jetzt einen Rechtsbegriff, ob du da jetzt den deutschen Begriff oder den lateinischen wählst, ist absolut egal.
Richtig.
Ändert nichts am Begriff und am Recht.
Richtig. Nee, das ist genau das. Muss wirken. Ne? So, also es geht nur um die Wirkung, nichts anderes. Und aber ich glaube, da haben wir dann eben entsprechend noch Nachholbedarf, meiner Meinung nach. Ich glaube, da können wir noch arbeiten.
Sehe ich auch so. Was denkst du, wollen wir noch ein Klischee machen? Einen weiteren Punkt?
Wenn wir flott sind, ich wollte eigentlich unter einer Stunde bleiben wieder.
Ja, das schaffen wir. Wir können ja vielleicht.
Gut, wenn du schnell sprichst, dann.
Ich?
Ja.
Okay, welchen nehmen wir? Ich würde gern noch nennen. Juristinnen erkennt man immer gleich am Kleidungsstil. Es gibt einen ungeschriebenen Dresscode.
Ich gucke dich
an. Ja, für ein gutes
Easter. Hey, wir haben's schon erledigt. Schwierig. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es vielfach, also ich glaube, man muss es umformulieren, dann stimmt's. Dass, wenn man glaubt, es sind Juristen, sind's auch meistens Juristen oder meinetwegen noch irgendwie BWL an der Otto Beisheim oder so, keine Ahnung. Entweder da, aber ich glaube nicht mehr, dass jeder Jurist so aussieht wie die Stereotypen-Juristen. Oder was meinst du?
Ja, glaube ich, gebe ich dir recht. Also man muss ja eigentlich nur an die Uni schauen und dort ist es jetzt, so war es jedenfalls bei uns in Leipzig so. Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ob du jetzt in Münster oder an der LMU oder an der privaten Prozedures Law School in Hamburg studierst, ist vielleicht nochmal anders. Aber bei uns war es auf keinen Fall so, dass irgendwie alle in Kleidchen, Anzug und Schlips irgendwie da in die Vorlesung kamen, überhaupt nicht. Also ja, aber wir sind da vielleicht nicht das Vorzeigebeispiel, weil wir doch sehr gerne einen schicken Dresscode oder ja Stil pflegen, so möchte ich sagen. Aber gut, ist
ja egal. Ja, das stimmt sicherlich. Das stimmt sicherlich. Aber man muss schon sagen, ich glaube, wir hatten da echt eine gute Mischung, sagen wir mal. Ja, sowohl so das, was das Leipziger Stadtbild geprägt hat, manchmal auch, muss man auch so sagen, an Leuten, aber gleichzeitig das eben auch.
Ja, das meine ich. Ich glaube, es kommt einfach drauf an, wo man studiert. Aber ja, ich würde dem Klischee, ich würde vielleicht sagen, dass wir eher mehr das Klischee bedienen, aber allgemein gesprochen würde ich sagen, das ist absolut nicht pauschalisierbar ist. Und wie du sagst, vielleicht, wenn man es eher umdreht, kann man an einem konservativeren, schickeren Kleidungsstil erkennen, dass die Person vielleicht Jura studiert hat, aber gut.
Kann man so stehen lassen. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, weil es wirklich schnell ging. Ein Klischee einfach nur zu bejahen. Juristen sind Klugscheißer. Ja, definitiv ja. Wir können das so stehen lassen. Ich lasse mich auf keine Diskussion ein. Ja.
Dich eingeschlossen, auf jeden Fall.
Okay, so, das ist dann jetzt auch Zeit, um zum Ende der Folge zu kommen.
Eigentlich total schade, weil wir hatten noch bestimmt eine Handvoll an Klischees, die eigentlich super witzig waren.
Die machen wir auch. Und ich bin dafür, wir setzen das fort in Teil 2.
Leute, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr einen Part 2 möchtet. Und wenn ihr nicht kommentiert, dann machen wir den Part 2 trotzdem.
Das nenne ich Community-Bindung. Bitte schreibt was. Aber wenn ihr nichts schreibt, machen wir eh, was wir wollen. Und wenn ihr schreibt,
einfach.
Auch.
Ganz einfach.
Naja. Ja, finde ich gut. Das ist willensstark.
Genau, ich möchte gerne noch einen kleinen Teaser geben für die nächste Folge, weil du hattest in den Notizen
dann möglicherweise auch Part 2.
Part 2, ja, aber ich würde es eigentlich gerne extra machen, weil ich das nochmal ein sehr, ich glaube, es ist ein sehr umfassendes Thema, sehr relevant, wo sich einfach viele aus dem Jura-Kontext da doch auch Gedanken drüber machen. Und ich würde das ganz gerne nochmal etwas tiefer diskutieren und sich da dann auch entsprechend die Zeit nehmen. Aber du hattest aufgeschrieben, Juristinnen braucht bald niemand mehr. ChatGPT regelt alles. So. Und da einfach die Anspielung auf das altbekannte, mittlerweile altbekannte Thema KI lenken. Und ich würde da sehr, sehr gerne nochmal eine extra Folge drüber machen, inwieweit uns das tangiert, was wir da einfach schon für Erfahrungen gemacht haben, was wir darüber denken. Vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft. Ob das uns eher beängstigt oder ermutigt. Und ich glaube, das ist doch ein sehr großes, kontrovers diskutiertes Thema. Von daher würde ich mir da gern etwas mehr Zeit nehmen. Und falls euch das jetzt aus dem Sessel haut und ihr denkt, oh mein Gott, das ist so spannend, dann verpasst auf jeden Fall die nächste Folge nicht.
Ja, nee, finde ich gut. KI auf jeden Fall. Jetzt insbesondere, wo OpenAI dann auch ein bisschen eingelenkt hat. Deswegen, ja, sollten wir auf jeden Fall machen.
Gut, machen wir so. Dann hoffen wir, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Es war auf jeden Fall wieder lustig. Es gibt einfach, ich frage mich immer, ob es bei jeder Wissenschaft oder bei jedem Studium so viele Vorurteile gibt. Ich glaube, Jura ist da schon ein Spitzenreiter.
Ja,
aber gut. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Jura-Klischee, oh mein Gott, jetzt verspreche ich mich hier noch richtig peinlich zum Ende hin. Aber gut, welche Jura-Klischees euch noch einfallen. Wenn wir nämlich Part 2 machen, dann greifen wir vielleicht oder würden dann natürlich auch euer Klischee aufgreifen. Also schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare.
Genau. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für weitere Infos und so weiter. Wie bekannt freuen wir uns über treue Gefolgschaft auf Instagram. Okay, das klingt sehr historisch falsch. Egal, nehme ich trotzdem.
Nein, wir raus.
Aber dann ist der Aufruf weg. Dann ist es doof.
Kannst du es nochmal machen?
Müssen wir jetzt mit der
Egal, Spiel wir müssen leben. Jetzt mit leben. Es soll authentisch sein. Wir sind authentisch.
Genau. Genau, das würde uns jedenfalls freuen und ansonsten sind wir jederzeit irgendwo erreichbar auf irgendwelchen Kanälen für Anregungen, Tipps, Wünsche und Lob und Tadel. Genau.
Genau, folgt dem Podcast und lasst doch gerne auch eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ansonsten sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Ciao. Gedanken für heute festgehalten.
Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen.
Danke fürs Zuhören. Bis bald bei Hätten wir es mal aufgezeichnet.